Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 20. März 2024. Andreas, kannst du dir vorstellen, dass wir schon fast wieder das erste Vierteljahr hinter uns haben?
Ja, es ist unfassbar. Die Zeit rennt, aber man spürt es auch. Und ich glaube, das ist nicht nur die Zeitqualität, sondern die Zeit tatsächlich. Also wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, auch gerade aus dem Lichte der Wahrheit betrachtet, dann stellt man das schnell fest. Aber kommen wir erst zum Wetter. Wir haben eigentlich ein langweiliges Wetter. Wir haben wieder blauen Himmel, wir haben wieder viel Sonne, wir haben wieder weiße Schäfchenwölkchen und der See changiert vor sich hin und so ist es halt.
Findest du das nicht ein bisschen lieblos? Der changiert da so vor sich hin.
Nein, das meine ich nur schon, aber ist es von der neuen Information her kein hoher Gehalt?
Genau, okay, also wir müssen ja auch nicht jedes Mal so lange und ausgiebig über das Changieren sprechen, sondern wir sollten dann direkt gleich hier in die vielen Meldungen rein. Ja, und man ist ganz erstaunt, man ist bestürzt, dass in Deutschland die Geburtenrate total eingebrochen ist. Wer hätte das gedacht? Die Bild meldet, diese Zahlen sind erschreckend. Die Geburtenrate in Deutschland ist deutlich zurückgegangen, fiel von 1,57 Kindern pro Frau in 2021 auf rund 1,36 im Herbst 2023. Das hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung heute mitgeteilt. Andreas, wenn man davon ausgeht, dass man 2,1 Kinder pro Paar bräuchte, damit sich eine Gesellschaft überhaupt weiter halten und erhalten kann, dann sind die Zahlen ja schon in den 60er Jahren total eingebrochen, nämlich auf unter 2.
In den 60er Jahren.
Ende der 60er Jahre ist das losgegangen, ja. Okay. Ne, vorher war das überhaupt kein Problem, da haben die Leute viele Kinder bekommen, vielleicht 2, so und so oder 3, so und so sogar. Und wir sind jetzt also seit über 60 Jahren im Abstieg. Wir haben jetzt ein absolutes Tief erreicht in Deutschland. Was würde das denn so mal mit Blick auf die nächsten 10 oder 20 Jahre aus ökonomischem Blick bedeuten?
Aus ökonomischen Blicken heraus? Oh, ökonomisch, damit war ich jetzt überhaupt nicht, darauf war ich nicht vorbereitet, dass das in die Frage nun reinkommt. Also ökonomisch gesehen ist es natürlich so, wenn eine Mentalität ausstirbt durch Bevölkerungsrückgang, damit natürlich auch eine bestimmte Industrieart, die ja entsteht durch die Menschen, deren Eigenschaften, deren Mentalität, Kultur und so weiter, sich dann entsprechend verändert. Und das ist ein entscheidender Punkt, weil wir zum Beispiel in Deutschland die Situation haben, dass wir keine Rohstoffe haben wie Öl, Gas und sonst was, zumindest nicht in großen Mengen. Und wenn man sie hat wie Kohle, darf man sie nicht nutzen, weil Ideologien rübergestülpt werden, zur Zerstörung regelrecht. Und aus diesem Grund waren zum Beispiel viele, gerade Deutsche, davon betroffen und mussten durch Intelligenz, durch Forschergeist, durch Erfindergeist und so weiter, Tüftler, Bastler, Dichter, Denker, mussten diesen Rohstoff, dieses Rohstoffdefizit ausgleichen. Und und wenn jetzt diese Menschen mit dieser Mentalität wegfallen und ersetzt werden durch andere, die aus ganz anderen Kulturen, Ländern und auch Gegebenheiten kommen, dann wird sich das natürlich auswirken. Und ich sage mal, nicht konstruktiv, sondern eher destruktiv, weil dann natürlich ein Rumpeln kommt. Weil wenn dann der Nachzug fehlt, dann fehlt er halt.
Ja, Herr Adenauer hatte ja als Kanzler vor vielen Jahrzehnten gesagt, Kinder kriegen die Leute von alleine. Das scheint eben nicht der Fall zu sein. Es gibt viele Gründe, warum seit vielen Jahren die Geburtenrate zurückgeht, beziehungsweise Jahrzehnten. Ich erinnere mich, vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, 2004, da hat Frank Schirmacher, ein FAZ-Herausgeber, der ist inzwischen verstorben, kurz nach der Veröffentlichung dieses sagenumwobenen Buches, das Methusalem-Komplott. Und da hat er gewarnt und hat gesagt, 2050, da sieht es dunkel aus in Deutschland, wenn die Politik so weitergeführt wird. Und dieses Buch ist als Panikmache bezeichnet worden. Er hat viel seiner Reputation damals verloren. Und ja, jetzt könnte sein, dass er ja vielleicht doch nicht ganz Unrecht hatte.
Nein, auf jeden Fall hat er Recht gehabt, weil hier gibt es ein besonderes Problem in dieser Abnahme der Geburten. Es ist offenbar eine politische Agenda und kein natürlicher Vorgang. Es gibt immer wieder natürliche Veränderungen der Bevölkerungsstrukturen. Völker werden größer, kleiner, verteilen sich, wandern aus, um und so weiter. Nach bestimmten natürlichen Begebenheiten sind die letzten tausenden Jahre da eindeutig nachvollziehbar. Aber das hing meistens mit Naturkatastrophen, Bewohnbarkeit oder Unbewohnbarkeit durch zum Beispiel Klimasituationen eben halt eine Rolle. Heute geht es halt darum, dass eine politische Agenda dahinter steht. Jedes Kind ist eine CO2-Schleuder und jeder, der im Prinzip ein Kind in die Welt setzt, wird schon fast als asozial angesehen, anstatt genau das Gegenteil da rein zu interpretieren. Und das sind eben halt die Probleme von Idiotien bzw. Ideologien. Das ist so ziemlich dasselbe. Und dann kommt da sowas bei raus.
Ja, also es war ja nun auch mein Thema damals, als ich die großen Auseinandersetzungen mit dem öffentlich-rechtlichen und auch dem anderen Mainstream-System hatte. Denn, wie du richtig sagst, es ist natürlich keine natürliche Entwicklung, sondern durch politische Weichenstellungen. Man hat die Frau als das Wunderwesen plötzlich entdeckt, die alles kann und Kind und Karriere problemlos unter einen Hut bekommt, und das könnt ihr Männer alles nicht, dass das natürlich ein Trugschluss gewesen ist und immer noch ist, das merkt die Frau dann, wenn sie sich in diesem Hamsterrad befindet. Andreas, und wir gehen da gleich noch auf die Meldung etwas näher ein, und es gibt einige weitere Länder, die jetzt warnen, und zwar zeitgleich, dass sie unter schwerstem Geburteneinbruch leiden. Also beispielsweise in Japan, in Singapur, in Südkorea, da befürchtet man ein nationales Aussterben. Südkorea hat zum Beispiel bei der letzten Volkszählung 2023 nur 0,72 Kinder pro fruchtbare Frau oder Paar ausgemacht, und alles unter 1,3 Kindern pro Frau gilt als sehr niedrige Fruchtbarkeit, während, wie gesagt, für eine stabile Bevölkerung mindestens 2,1 Kinder erforderlich sind. Und wie auch nicht nur in Südkorea, in Singapur, in Japan unter 1,0 ist die Geburtenrate gefallen. Und da kann man auch von einem nationalen Aussterben sprechen. Was ich hier vermisse, es geht überhaupt nicht um eventuelle Folgen der Spritze.
Ja, das kommt dazu, aber vielleicht noch mal vorweg. Wir stellen fest, Südkorea, Japan, Singapur, USA, Europa, alles westlich geprägte moderne Länder. Da sind die Naturvölker, die in den Gesetzen der Natur noch schwingen, überhaupt nicht dabei. Das, was wir als diese moderne Welt bezeichnet, ist nichts anderes als eben halt dieser linksaggressive Block, der sich gebildet hat, der dieses Kollektiv nach vorne bringt und das Individuum und dessen Freiheit verachtet. Das ist ja das, was wir haben. Wir brauchen uns nur die Berliner Politik einfach mal ansehen. Dann sehen wir ja diesen linksextremistischen Block, der ja überall mittlerweile vorhanden ist. Und das spielt hier erst einmal eine große Rolle. Und die zweite Geschichte ist natürlich, die Impfung wird hier nicht diskutiert. Und ich bin sicher, dass 99% aller Wissenschaftler sagen, die hat noch nichts damit zu tun. So wird man es zumindest offiziell verkünden, sowie angeblich auch 99%, die menschengemachte Klimaerwärmung unterschrieben haben und eben halt genauso bewerten. Auch das ist falsch, weil nämlich nicht einmal 20% der Wissenschaftler, die Physik studiert haben oder Meteorologie, dieser Agenda der Klimageschichte folgt. Es werden bloß bestimmte gezielte Fragen gestellt, die man dann nur mit Ja beantworten kann, um dann bestimmte Meinungen dann zu produzieren, die aber niemals so gemeint sein können. Das ist relativ einfach, solche Fragen zu stellen. Und genauso ist das hier eben halt auch mit dieser Spritze. Die Spritze ist ja auch eine moderne Entwicklung der westlichen Länder. Und da geht natürlich dann auch die Population zurück. Und ich denke mal, die natürlicheren Länder, auch die arabischen Kulturen von fernen Welten, die sind da ja doch ziemlich anders aufgestellt im Durchschnitt.
Ja, da sind ja auch die politischen Grundsätze andere. Also man muss nicht sagen bessere oder schlechtere, es muss nicht gewertet werden, sondern bleiben wir mal einfach ganz neutral. Sie sind anders. Ja, es gibt hier ein paar Gründe, die Bild zitiert. Zum Beispiel sagt Professor Dr. Martin Buja, der die neue Studie mitverfasst hat, dass der Geburtenrückgang in Deutschland ganz konkrete Gründe habe, zwei nämlich. Und der erste Grund wird genannt, da sagt er wörtlich, der erste Monat ist der Januar 2022, wo das signifikant geworden war. 9 Monate vorher begann die Impfkampagne für die breite Mehrheit der Gesellschaft. Und da Schwangere zunächst nicht geimpft werden, haben viele Paare den Kinderwunsch verschoben. Das zeigt sich dann 9 Monate später bei den Geburtenzahlen.
Ja, weil sie unbedingt die Impfung haben wollten, hatten sie Angst vor der Schwangerschaft, dass sie dann nachher womöglich nicht geimpft werden. Ja, ja, natürlich, genau so ist das. Das glauben wir alles so ganz blind weg.
Ja, und der zweite Grund, es hätte mich auch gewundert, im Prinzip ist wieder der Russe schuld. Ja. Denn der zweite Zeitpunkt ist Ende 2022, etwa 9 Monate nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das steht hier als Grund.
Ja, ja, natürlich, das ist völlig klar. Und es ist auch so, dass die Rechten schuld sind, dass im Prinzip die Politiker Krebs bekommen, haben wir gestern gehört. Also die vernünftigen Politiker, also das sind die Absurditäten, die man einfach nur noch unter Unfug verbuchen kann. Hilfloses Gestammel, wenn man nicht mehr weiter weiß und mit seiner Politik auf ganzer Linie scheitert.
Haben wir jetzt den Kipppunkt der exponentiellen Entwicklung erreicht, was jetzt diese niedrige Geburtenrate angeht?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also wir sehen, dass wir dabei sind, eine Kehrtwende zu machen. Immer mehr auch sogenannte Normalos, die wie die Hammelherde noch vor kurzem mitgelaufen sind, sind umgekippt. Durch die alleine Bauernproteste hat sich so viel Großartiges entwickeln können. Auch wenn die Medien nicht darüber berichten. Die haben eines verstanden, die Bauern. Die sind in allen kläglichen Dörfern unterwegs und bringen die Bevölkerung hinter sich, weil die Völker mögen eigentlich die Bauern gerne. Auch die Kinder mögen Bauern, man mag Tiere und all diese Dinge. Und ich meine nicht nur paniert, sondern auch wirklich auf der Weide zum Beispiel stehen. Und da sind natürlich schöne Bilder, die man da malt, die mit den tatsächlichen bäuerlichen Betrieben natürlich wenig zu tun haben, die so unter Druck stehen und teilweise auch mit Wissen und Wollen natürlich auch dramatische Verwerfungen zu verzeichnen haben, Fehlhaltung von Tieren und so weiter, furchtbare Dinge. Aber trotz alledem, man sieht, wie die regionalen Zeitungen, auch die überregionalen Zeitungen über diese Bauernaufstände gewissermaßen berichten und sehen, dass es alles gelogen ist. Und damit hat die Presse von der kleinsten Zelle, der kleinsten Orte her bis zur Bundesregierung hinaus eben halt festgestellt, es ist so viel Lüge im Spiel und die Medien haben einfach ihr Vertrauen verspielt.
Ja, wir werden das natürlich weiter beobachten. Ich möchte aber trotzdem noch mal zu dieser Rückgangsquote kommen. Dieser Forscher sagt also, dass in dieser Heftigkeit der Rückgang Neugeborener besorgniserregend für Deutschland ist und für das Land schwere Folgen haben kann. Dieser Einbruch, sagt er wörtlich, stellt eine neue Dimension dar. Und das Problem besteht auch nicht alleine nur in Deutschland. Du hast es gerade schon gesagt, die westlichen Länder zeigen signifikant, wie sie daran arbeiten, dass die Menschen immer weniger werden. Vielleicht, weil sie ja gerne dann auch ein paar Zuwanderer ins Land holen können und eine gute Argumentation haben. Aber dieser Forscher Buja, der sagt, die Geburtenrate fällt in allen europäischen Ländern. Und dies sei ein Tief, das es in der Geschichte noch nicht gab. Langfristig heißt es, dass Europa stark altern und schrumpfen wird. Und damit ist ja doch auch einiges, wie du gerade schon angemerkt hast, Wirtschaftliches verbunden. Andreas, eine Gesellschaft, die wenig Kinder hat, die wird natürlich eher nicht nach vorne schauen, in Investitionen gehen und zukunftsträchtige Projekte entwickeln, sondern die haben eine Aufgabe der Besitzstandswahrung, also des Erhaltens des Alten, was gerade noch da ist.
Es ist vor allem nicht nur eine Frage der Kinderanzahl und auch der intakten Grundlage der Kinder, sondern es ist alles eine Frage auch der Mütter. Die Mütter waren über Jahrtausenden die größten Leistungsträger In der gesamten Gesellschaft. Sie haben nämlich dafür gesorgt, dass die Kinder erzogen wurden und für das Leben vorbereitet wurden. Das ist die größte Leistung, die ein Mensch erbringen kann, aus meiner Sicht. Und man hat diese Leistungsträger, die über allen anderen standen. Natürlich gab es auch furchtbare gemeine Dinge gegen Frauen beispielsweise. Und wir wissen das auch, diese Verachtung, die man den Frauen gegenüber auch von der Männerwelt dann entgegengebracht hatte. Aber die größte Verachtung hat die Frau erfahren durch den Feminismus, in den man ihre eigentlichen Urfähigkeiten jetzt im Prinzip auch noch weggebügelt hat und hat sie versucht, in eine Männerdomäne zu bekommen, um dann besser zu sein als die Männer. Also die Frau sollte dann eben halt keine 20 Liegestütze machen oder 20 Mal irgendwie am Reck sich hochziehen, sondern 40 Mal. Und in Wirklichkeit hat sie es denn keine zweimal geschafft, weil der Körper das gar nicht hergegeben hat. Und damit hat man im Prinzip ihre eigentlichen Urfähigkeiten zerstört, sie umgelenkt auf eine andere Fähigkeit der Männer, wo die Männer definitiv im Vorteil sind körperlich, um damit im Prinzip komplett runterzufallen.
Ich möchte das jetzt noch ein bisschen relativieren, weil ich kenne Frauen, die mehr als zwei Klimmzüge schaffen. Ich möchte sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das ist von Andreas gar nicht so pauschal gemeint.
Nein, vor allem gar nicht abwertend. Im Gegenteil, es kann doch nicht sein, dass eine Frau, die wir als Männer zu hofieren haben, ich bin da noch einer aus der ganz alten Schule, dann möchte ich gerne, dass meine Frau da nicht an irgendeinem Reck hängt und Klimmzüge macht. Dafür ist sie nicht gedacht, um Himmels Willen. Das tut mir in der Seele weh, wenn ich so etwas sehe. Solche primitiven, einfachen Sachen, das ist das, was die Männer können.
Lieber ein schönes Fresschen kochen für Papa, ne? Dann bist du zufrieden.
Ja, und das ist großartig. Und die Frau in der Familie, nicht nur jetzt hier so bei uns, die Frau in der Familie ist immer das wichtigste führende Element, immer gewesen. Und jetzt wird dieses System eben halt zerstört.
Ja, es wurde schon nachhaltig zerstört. Das ist ja das, womit ich mich in meinem Buch Das Eva-Prinzip 2006 beschäftigt habe. Für eine neue Weiblichkeit, der Untertitel. Nämlich, da geht es darum, welche weiblichen Fähigkeiten uns aberzogen worden sind oder was man vorhatte. Und man kann natürlich als Frau dagegen steuern. Wer möchte, ich habe das Eva-Prinzip als Hörbuch eingelesen, könnt ihr kostenlos runterladen. Geht auf meine Seite evahermann.net. Da seht ihr gleich auf der rechten Seite, Stückchen weiter unten, seht ihr das Hörbuch und könnt es euch auf MP3 holen.
Ja, und das ist wirklich ein tolles Buch, auch übrigens für die Männer. Man mag das gar nicht glauben und auch nicht nur, weil wir beide hier nun zusammenleben, sondern es hängt wirklich damit zusammen, dass hier auch eine ganz große Perspektive für die Männer eröffnet wird, wie unser System momentan alles zerstört. Und die Frau, die dann mit untergeht und da mehr oder weniger angepasst werden soll, ist natürlich dann auch die Ursache, warum die Männer mit runtergerissen werden in diesen ganzen Wahnsinn. Und so gibt es da eine eigene Potenz, die sich dann entwickelt an Zerstörung der gesamten Menschen über den Angriff der Mutter durch die Waffe Feminismus. Feminismus ist eine Waffe gegen die Frauen.
Ja, und wenn man sich vorstellt, dass in den Medien, die solche Artikel oder Beiträge veröffentlichen, ja Frauen meistens sitzen, die keine Kinder haben. Also ich kenne mich da ein bisschen aus Erfahrung, die im Gegenteil sogar frustriert sind zum Teil, weil sie keine Kinder haben, weil sie es verpasst hatten, weil sie nämlich Karriere gemacht haben. Ich gehörte ja auch fast schon dazu. Und die natürlich eine völlig andere Sichtweise haben. Die schreiben nichts mit blutendem Herzen, was sie vermisst oder versäumt haben, sondern sie schreiben, wie gut sie es jetzt haben. Da in ihrer Redaktionsstube, ohne Familie, ohne Mann, ohne Kinder, ohne Sonntagsspaziergang. Ich bin jetzt ganz klassisch, ganz traditionell. Und natürlich tut das ganz tief im Inneren weh. Und ich habe einige Menschen, einige Frauen kennengelernt, die es auch irgendwann bekannt haben. Aber dann war es halt zu spät. Das sind die Opfer der politischen Agenda, die seit Jahrzehnten läuft. Unbemerkt werden die Menschen da hineingeführt, so wie wir jetzt gerade unbemerkt hineingeführt werden, oder manche merken es natürlich schon, in eine klimakrisenveränderte Welt.
Genauso ist es. Die meisten oder viele jetzt der Systemspieler werden jetzt sagen, das sind alles Argumente der Ewiggestrigen. Und das ist natürlich wirklich Unsinn. Niemand hat etwas dagegen, wenn eine Frau Formel-1-Fahrer wird oder von mir aus Fußball spielt oder Pilotin wird eines großen Verkehrsflugzeugs. Alles ist doch in Ordnung, keine Frage. Aber wir haben heute die Situation, dass eine Agenda dahingetrieben wird und die wesentliche, ursprüngliche, den Naturgesetzen entsprechende Hauptkraft, das Hauptpotenzial, was sie haben, Familie und die Familien zusammenhalten, Kommunikation und die Erziehung für die Leistungsträger von morgen. Nenn mir mal eine Managerposition, die auf dieser Welt wichtiger sein könnte als diese Position der Mutter. Da kann man sich nur vor verbeugen. Und genau das wurde damit mehr oder weniger ad acta gelegt. Und was dabei rauskommt, sind dann Kinder, die sich dann auf dem Boden festkleben und irgendeinen Unsinn behaupten. Oder man geht dann irgendwie gegen eine Himmelsrichtung, rechts, links, oben, unten, dann auf die Straße.
Ja, damit haben wir das Thema erstmal erledigt, aber erledigt ist es natürlich für die Gesellschaft nicht. Es wird weiterhin, wie all diese Länder hier, eben Japan, Südkorea, Singapur, warnen, es wird eine große Herausforderung sein, beziehungsweise wird es zur Vergreisung führen der Gesellschaften. Und die asiatischen Länder haben auch hier nahezu eindeutig gesagt, auch Zuwanderung hilft da nichts mehr.
Gut, nun muss man sagen, dass Indonesien ja im Prinzip der Bereich Indonesien und Singapur ja zusammengehört. Und wenn wir wissen, dass wir in ganz Indonesien, Singapur ist ja quasi nur ein Bereich, ein Zentrum. Und ganz Indonesien hat ja 270 Millionen Einwohner. Also 270 Millionen, ein Land wie Indonesien. Wenn wir sehen, USA hat 350 Millionen, da merkt man, das ist schon ein richtig großes Land. Und die, ich glaube, 90% in Indonesien sind muslimisch. Und da sieht es natürlich etwas anders aus als in Singapur. Wir sehen hier, Singapur ist diese westliche Drehscheibe wieder. Und genau da sehen wir diesen westlichen Einfluss.
Ja, und du hast schon recht, es betrifft die westlichen Länder, die jetzt auch eigentlich fast unvergleichbar, wenn wir uns die ganze Welt anschauen, ächzen und stöhnen unter der Zuwanderung. Und zwar, da prallen Kulturen aufeinander, die nicht zusammenpassen und nicht zusammengehören. Das haben schon namhafte Politiker wie Hans-Dietrich Genscher als ehemaliger deutscher Außenminister oder auch Helmut Schmidt gesagt. Ich habe hier ein Zitat von Helmut Schmidt. Das war in den 80er Jahren. Mit weit über 4 Millionen Ausländern, sagte Schmidt damals, ist die Aufnahme der deutschen Gesellschaft erschöpft, wenn nicht ganz große Probleme entstehen sollen. Mehr als 4,5 Millionen Ausländer können wir mit Anstand nicht verdauen. Und auf einer SPD-Wahlparteitag-Veranstaltung hat er in Hessen, sagte Schmidt, 1981, es ist ein Fehler gewesen, so viele Ausländer ins Land zu holen. Und weiter hat er gesagt bei einer anderen Veranstaltung, wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag.
Ja, es ist sehr interessant, was er da sagt, weil das ist nämlich ein ganz normaler, gesunder Menschenverstand, der hier spricht. Interessanterweise heißt der Flughafen von Hamburg Helmut Schmidt Airport, glaube ich. Und mich würde das nicht wundern, wenn die SPD jetzt irgendwann beantragt, so wie sie ihren Kanzler Herrn Schröder am liebsten rausschmeißen würde aus ihrer Partei, dass sie jetzt wahrscheinlich auch irgendwann den Flughafen umbenennen werden, obwohl er eben halt einen vernünftigen Menschenverstand hat. Und ich glaube, Helmut Schmidt würde wahrscheinlich aus heutiger Sicht aus der Partei sowieso austreten.
Ich glaube das nicht, was du sagst, denn nun wird's doch langsam salonfähig, darüber zu sprechen, was die Zuwanderung mit dem Land macht. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul, der wird heute in der Bild ganz groß in der Titelzeile zitiert. Wir müssen über Ausländerkriminalität reden, hat er gesagt. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das macht er, weil jetzt überall Wahlen sind und weil die AfD mit diesem Thema natürlich sehr erfolgreich geworden ist, weil die Menschen sich im Land nicht mehr sicher fühlen, also viele, und gleichzeitig sich vertreten fühlen in der grünen Parteipolitik da oben. Andreas, ist das Wahlkampf oder kommt da mehr zusammen?
Also erstmal ist das ja kein Thema, die Ausländerkriminalität, die die AfD nach vorne gebracht hat, sondern es sind ja offensichtliche Fakten, wo Menschen Probleme haben. Und wenn ich sehe, ich habe gerade mit Menschen gesprochen aus Köln, Innenstadt, die gesagt haben, wir wohnen da in einem Bereich, der eigentlich früher mal ganz in Ordnung war, wo man sich ab 17 Uhr nicht mehr auf die Straße traut. Das sind natürlich schon wirklich gefährliche Aussagen und die muss man sehr ernst nehmen. Und es ist doch logisch, die AfD waren die Ersten, die die Probleme gegen den Widerstand der Ideologie angesprochen haben. Und dann haben die Menschen es zu größten Teilen eben halt auch verstanden und haben gesagt, okay, dann stelle ich mich eben halt hinter die AfD und bin auch dafür. Und jetzt müssen die anderen natürlich gegenrudern und dieses Thema für sich versuchen zurückzuholen. Und da sieht man eben halt die Stimmung. Die Frage ist, die Ersten, die das gemacht haben gegen die Masse, sind aus meiner Sicht die Gradlinigeren, die tatsächlich mit Rückgrat gesagt haben, es geht uns um die Sache. Was wir jetzt hier haben in der SPD, ist ein billiges Hinterherschwimmen. Eigentlich ein Totalversagen der SPD. Aber wem sagen wir das?
Gut, Sie kommen ja auch überhaupt, er ist aber von der CDU, der Reul, ne?
Auswechselbar.
Ja, auswechselbar, sagst du. Okay, also hier heißt es bei der Bild, Diebstähle, Raub, Körperverletzungen, Sexualstraftaten. Im Jahr 2023 waren Nichtdeutsche bei fast allen Straftatsdelikten in NRW deutlich überrepräsentiert. Das sagt Reul selber. Und das heißt unweigerlich, nach seinen Worten, wir müssen über Ausländerkriminalität sprechen. Ich benenne lieber Dinge, wie sie sind, als dass ich sie aussitze. Das füttert die Falschen. Andreas, erstmal ist damit wahrscheinlich die AfD gemeint, aber zweitens, was heißt Aussitze? Diese Einwände hätten ja viel früher kommen müssen und es sind ja jetzt vielleicht schon so viele im Land, die nicht mehr rauszubekommen sind oder abzuschieben sind, dass der Zug abgefahren ist.
Ja, und zwar illegal im Land, weil nämlich das Rechtssystem nicht nur verbogen wurde, sondern sträflich missachtet wurde von der Justiz, indem man schlicht und ergreifend Leute eingebürgert hat, reingeholt hat, die aus sicheren Drittländern kamen. Alle Länder, die außerhalb Deutschland sind sichere Drittländer. Jeder, der über eine Grenze kommt, ob das über Polen ist oder ob das über Österreich ist oder Schweiz oder Holland oder was auch immer, können nicht als Flüchtlinge oder als Flüchtlinge, Asylanten registriert werden. Das geht einfach nicht. Das verstößt gegen das geltende Recht. Und genau das haben wir hier vorliegen. Und diese Dinge hätte man schon seit Jahren ansprechen können, aber man hat es nicht gemacht, sondern man sitzt an seiner Krippe, hält dicht. Und wenn man sagt, wir müssen das jetzt machen, damit im Prinzip die Energie der Wähler nicht an die Falschen geht, mit den Falschen meint er diejenigen, die das früher erkannt haben und es von vornherein unterbinden wollten, dass die Probleme erst gar nicht entstehen. Die Falschen sind diejenigen, die frühzeitig darauf hinweisen und die Guten sind diejenigen, die hinterher schwimmen, um ihre Stimmen zu erhalten. Das ist die Verdrehung der Realität.
Hast du gut beleuchtet. Also so, denke ich, kann man das innerlich auch empfinden. Ja, und Herr Reul ist besonders besorgt über die Zahl der Kinder unter 14 Jahren unter den nichtdeutschen Tatverdächtigen. Die ist in NRW auf über 7.000 gestiegen. Dazu kommen noch weitere, das sind die offiziellen Zahlen, 24.000 Jugendliche und Heranwachsende. 40,6% der nichtdeutschen Gewalttäter sind Kinder und Jugendliche. Und jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Kinder und Jugendliche mit einem so hohen Gewaltpotenzial. Liegt es da an der Mentalität oder woran liegt es? Ich habe einen Beitrag gefunden im 10. Familienbericht 1998. Und den hatte ich auch in meinem Aufsatz damals zitiert. Einwanderungschaos, was ist der Plan? Da haben wir 2015, also vor 9 Jahren, schon Stellung bezogen. Da heißt es, die Tatsache ist in sämtlichen Politiketagen bekannt, dass Migration die betreffenden Menschen, vor allem auch deren heranwachsende Kinder, enorm schwächen in ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Durchsetzungsvermögen, in ihrer persönlichen Identität. In dem 10. Familienbericht 1998 nimmt die Bundesregierung hierzu wissend Stellung. Wörtlich heißt es: Hinweise auf Fallanalysen, Auskünfte von Ärzten und Ärztinnen sowie Fachkräften in psychosozialen Beratungsdiensten verstärken den Eindruck, dass Kinder ausländischer Herkunft psychische Auffälligkeiten zeigen, die in Zusammenhang mit der Wanderung und den Belastungen ihrer Situation in einem fremden Land stehen. In vielen Beiträgen erscheinen Kinder in psychischer und psychosomatischer Hinsicht als Risikogruppe.
Ja, und das beschreibt Abdruck schien übrigens auch hervorragend, wie wichtig das ist, dass man auf seiner Scholle lebt, auf der man eigentlich geboren ist, wo man Heimatgefühle hat. Heute darf man keine Heimatgefühle mehr haben und auch keine Schlümpfe mögen. Also heute ist das natürlich ganz anders, aber damals durfte man das noch. Und dann besteht natürlich auch eine Verteidigung der Heimat. Das ist ein Patriotismus, kein Angriff und keine Diffamierung von anderen, sondern die Liebe des eigenen Landes. Viele denken jetzt vielleicht, wir widersprechen uns gerade, weil wir leben hier gerade in Kanada. Aber wir sind beide übrigens auch nicht gegangen aus der alten Heimat, weil wir Fernweh hatten, sondern obwohl wir Heimweh hatten. Das ist der große Unterschied. Und wir wären in Deutschland definitiv geblieben, wenn wir andere Möglichkeiten dort hätten sehen können. Die haben wir nicht sehen können. Und das war eben halt der Grund.
Ja, und das ist tatsächlich für uns jedenfalls schon sehr viel länger alles ersichtlich gewesen. Das sind die Punkte, über die wir mit euch hier immer sprechen. Seit über 4 Jahren. Dazu gehören natürlich noch eine ganze Menge anderer Themen. Aber die Massenzuwanderung, naja, also Frau Merkel hatte das ja dann in ganz großem Stil angestoßen. Die dürfte einer der Hauptgründe gewesen sein. Und es gibt inzwischen in ganz Europa gibt es schwerwiegende Erkenntnisse, dass das ein Fehler war. Wir wissen, in Schweden wird die Migrationspolitik verändert, in Norwegen ebenfalls. Da ist man ganz sorglos mit den Dingen umgegangen und war stolz darauf, sich zur toleranten Gesellschaft zu zählen. Naja, also ein bisschen mehr Wachsamkeit tut auch einer Gesellschaft ganz gut. In Irland beispielsweise häufen sich die Proteste. Es gibt also Eskalationen geradezu bei den Demonstrationen. Es kommt auch da zu Gewalttaten, weil schwerste Messerattacken oder Vorhaben, Flüchtlinge in Hotels in einem Ort unterzubringen, wonach dann das Hotel abgefackelt wurde. Also da geht es hoch her, Andreas. Und heute ist bekannt geworden, dass der irische Regierungschef Leo Varadkar sein Amt aufgibt. Auch von dem Vorsitz seiner Partei Fine Gael wird er zurücktreten. Und seine Partei hatte zuletzt auch eine krachende Niederlage erlitten bei 2 Volksabstimmungen, wo es unter anderem um die Rolle der Hausfrau ging. Nämlich da wollte man die Hausfrau von gewissen Dingen entbinden. Und dann gab es eine Umfrage im gesamten Volk und die Mehrheit der Menschen hatte EU-Verfassungsänderungen abgelehnt, mit denen zum Beispiel Formulierungen zur Rolle der Frau im Haushalt und zur Familie modernisiert werden sollten. Die Regierung hatte die Passagen als veraltet und sexistisch empfunden, Änderungen empfohlen. Das Volk hat dagegen gestimmt und dieser Mann tritt jetzt zurück.
Na gut, er tritt zurück, ein neuer kommt, dann tritt der wieder zurück, dann kommt wieder ein neuer. Für mich ist eines vielleicht wichtig an der Stelle noch einmal, diese Symptome, die wir beobachten, Abschaffung der Familie, Diffamierung der Frau durch den Feminismus, dann beispielsweise Ausländerprobleme, Migrationsagenda, Kriegsgefahren, die Corona und so weiter und so fort Agenda, die man dann durchzieht. All diese Faktoren haben Ursachen. Und diese Ursachen können wir in der logischen Form ableiten über ein Finanzsystem, welches sich immer wieder neutralisieren muss. Und deshalb auch nochmal an der Stelle, wenn ich am 5. April, das ist Freitag, der 5. April, abends eurer Zeit ist das abends um 19 Uhr, ein Webinar machen werde über die Historie des Geldsystems und über die Zusammenhänge der Funktionsweise, um das abzuleiten, dann sind das genau die Themen, die wir besprechen haben. Nicht nur, wie die politische Lage sich dadurch entwickelt hat und was man dagegen tun kann und wie man sich dem wappnet, sondern eben halt auch, wie man seine Finanzen in dem Zusammenhang hinbekommt. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich so viel Anschreiben bekommen habe, weil viele die Anmeldung nicht gefunden haben. Heute kommt sie gleich raus, wenn sie nicht schon draußen ist, auf deiner Seite und auf die Wissensmanufaktur stelle ich sie auch ein.
Ja, im Kanal gebt einfach oben unter der Lupe Webinar ein und zack, habt das dann schon. Andreas, aber noch ganz kurz zu diesem irischen Regierungschef, der jetzt überraschend, das ist für alle eine große Überraschung, zurückgetreten ist. Der ist am Wochenende anlässlich der Feiern zum irischen St. Patrick's Day in die USA gereist gewesen und hatte sich dort mit Präsident Biden getroffen. Hat natürlich nichts damit zu tun, oder?
Nein, ich denke mal nicht, auf gar keinen Fall. Aber da kann man jetzt natürlich spekulieren, wie da die Hintergründe sind. St. Patrick's Day ist ja im Prinzip ein wirklich traditioneller Tag. Wir feiern den hier übrigens auch bei uns. Wir waren neulich in Antigonish an der Universität an dem St. Patrick's Day und da liefen die jungen Studenten. Es war übrigens sehr interessant, Bilder, die man gar nicht mehr kennt. Traditionell mit Kostümen und auch mit grünen, das ist so die Farbe grün, spielt da eine große Rolle, hat aber nichts mit der Parteipolitik zu tun. Und eine sehr interessante Geschichte, wie die jungen Leute dann dort wirklich in einer Form gefeiert haben, wie man es sich so in den 50er, 60er Jahren irgendwie so vorstellen konnte.
Ja, falls ihr nicht wisst, wer St. Patrick ist, das ist also ein irischer Bischof gewesen, der hieß Patrick, der im 5. Jahrhundert lebte und als erster christlicher Missionar in Irland gilt. Also nach der Christianisierung sozusagen. Und er wird heute weltweit von den Iren, von irischstämmigen und irisch-affinen Menschen mit Paraden und mit Volksfesten gefeiert. Und als wir tatsächlich da an der Universität gewesen sind, und dann auch in der Stadt, wir waren dann auch was essen und die ganze Stadt war eine einzige grüne Party.
Ja, und das war interessant, weil ich habe mir das fast gar nicht mehr vorstellen können, weil es waren alles junge Leute, eben halt Studenten. Und dieses konservative Fest mit einem Bischof, der sich um einen Bischof dreht, welches dann mit einem solchen Elan von den jungen Leuten gefeiert wird. Also ich hätte zum Beispiel größere Schwierigkeiten, solche kirchlichen Figuren da zu feiern. Es ist nicht so mein Ding, aber ich finde das schon sehr interessant, wie konservativ das da ist. Das ist eine völlig andere Welt gewesen.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da zuzuschauen. Die waren alle ausgelassen und fröhlich und unternehmungslustig und in allen Straßen haben Partys stattgefunden. Also ja, fand ich auch sehr belebend. Nicht so belebend ist das nächste Thema. Wir bleiben nämlich noch mal beim Thema Massenmigration, Andreas. Und das ist ja, wie gesagt, also ein Thema, das Kulturen, die vielleicht zu wenig Ähnlichkeiten haben, vermischen will. Und die Auswirkungen von Massenmigration sind zum Teil, wie wir jetzt hier heute schon wieder besprochen haben, heftig. Wir hatten gestern eine Drucksache in den Händen, die 1996 vom Deutschen Bundestag veröffentlicht wurde. Und das sind ganz brisante Informationen, wenn man diese Drucksache des Bundestags mit der heutigen Lage in Deutschland vergleicht.
Ja, es geht dabei natürlich um das Thema Rassismus in der reinsten Form. Rassismus kann ja sein, einmal linksextremistisch gesehen, wie im Dritten Reich. Das wäre dann zum Beispiel die Reinhaltung der Rasse. Das war diese Doktrin, diese furchtbare. Und heute haben wir wieder eine linksextremistische Situation, wo es eben halt um die Agenda der Vermischung der Rassen stattfindet oder eine Negierung, dass es überhaupt unterschiedliche Ethnien, sagt man heute, gibt. Und das ist hochinteressant und wir sehen, was sich seit 1996 wirklich getan hat. Also wir haben hier im Prinzip, du hattest ja alleine schon in deinem historischen Aufsatz, wir haben gerade darüber gesprochen, 2015 über die Migrationsagenda gesprochen und da hattest du damals auch mehrere Quellen aus der Zeit vor 2015 angeführt, in denen eine Massenzuwanderung in andere Länder von Experten als Völkermord analysiert wird. So steht es dort geschrieben. Nun bin ich über einen Artikel von Anonymous News aus 2018 gestolpert und habe deren Aussagen zu diesem Thema, aber auch andere Quellen, erst noch einmal genau und seriös recherchiert. Das ist für mich immer ganz wichtig. Und hier geht es um ein Dokument des Deutschen Bundestages. Im Jahre 1996 hatten damals 22 Abgeordnete einen Antrag zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in Tibet gefordert. Klingt erst einmal nicht gefährlich.
In Tibet, okay. sind da bekannte bundesdeutsche Politiker dabei gewesen, so Führungspositionen. Es sollen ja, wenn ich das richtig verstehe, keine Hinterbänkler des Bundestags gewesen sein, sondern aus der ersten Reihe.
Ja, aus der ersten Reihe. Man stelle sich das heute vor, ein Politiker aus der ersten Reihe würde so etwas bringen, wie wir es jetzt besprechen hier werden. Ich will ein paar Namen nennen damals. Die Älteren erinnern sich, Hermann Gröhe, der war in der CDU-CSU, der war von 2013 bis 2018 Bundesgesundheitsminister im Merkel-Regime. Auch
war
interessant.
War das nicht der mit der Fahne, der gewedelt hat?
Genau, der mit der Fahne gewedelt hat, und zwar mit der deutschen Fahne auf einer Bühne, weil er sich gefreut hat über irgendeinen Wahlausgang, glaube ich. Und Frau Merkel hat ihm dann die Fahne aus den Hand gerissen und hat sie weggeschmissen. Eine Symbolik, die Fahne, die Flagge des eigenen Landes auf den Boden zu schmeißen und ihn übelst anzusehen. Ganz heftig, genau der war das. Oder nehmen wir Ruprecht Polenz, der war damaliger Generalsekretär der CDU. Rudolf Seiters, die Älteren kennen die Namen alle, der ehemalige Chef des Bundeskanzleramtes, der war auch dabei. Dabei war auch Gerd Poppe, das ist Abgeordneter der Partei der Grünen und Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe, und dazu auch Wolfgang Schmidt von den Grünen. Die haben diesen Antrag zum Völkermord gegen die Tibeter unterschrieben, und natürlich viele mehr.
Es ist ja ein wichtiges Dokument, von dem du da sprichst. Lass uns doch mal zu den wesentlichen Aussagen in diesem Zusammenhang kommen. Während bundesdeutsche Politiker heute die massenhafte Zuwanderung von Fremden nach Europa, nach Deutschland begrüßen, befördern, wurden ja vergleichbare Geschehnisse vor wenigen Jahren noch verurteilt, wenn wir das jetzt richtig verstehen, mit Begriffen wie Völkermord.
Naja, man muss hier natürlich klar einwerfen, dass dieser kriegerische Akt der Chinesen damals natürlich nicht mit heute in Europa unmittelbar vergleichbar ist. Nachdem China im Jahre 1950, das war damals, in Tibet einmarschiert war und massenweise Chinesen in das besetzte Land übergesiedelt waren, da kam der Bundestag aber doch zu dem Entschluss, dass eine Massenzuwanderung einem Genozid an der angestammten Bevölkerung gleichkommt.
Während man ja heute von Flüchtlingen spricht und man wird sich verbitten, diese Not der Menschen mit einer kriegerischen Migrationspolitik der Chinesen zu vergleichen.
Also ein ganz sensibles Thema, muss man wirklich sagen. Und natürlich kann man hier keinen deckungsgleichen Vorgang ableiten, das möchte ich ganz deutlich sagen. Aber Ähnlichkeiten, die sehe ich hier schon. Wir wissen heute, dass 70% der Einwanderer ohne gültigen Pass nach Deutschland aus einem sicheren Drittland kommen. Das hat übrigens gerade Hans-Georg Maaßen in unserem Kongress von letzter Woche ganz eindringlich nochmal bestätigt. Und Maaßen ist nun einmal ein studierter Migrationsjurist, hat darin promoviert und somit tatsächlich als echter Experte zu bezeichnen. Entscheidend ist, dass diese Einwanderer zum Beispiel nach Deutschland, massenweise illegal ins Land kommen, weil sie nach der verbindlichen Genfer Flüchtlingskonvention einen Flüchtlingsstatus überhaupt nicht erfüllen können. Und wenn man dann zum Beispiel in Deutschland die für jeden erkennbaren Auswirkungen auf die Ur- oder Stammeinwohner analysiert, dann kommt man schon ins Nachdenken. Ich bin zu dem Schluss gekommen, und übrigens viele andere auch, dass das Land generalstabmäßig regelrecht geflutet wird, mit Hilfe der Justiz übrigens, die sich aus meiner Sicht durch eine historische Nichtbeachtung der Gesetzeslage hier auszeichnet.
Jo, das ist die heutige Situation. Damals, 1996, beschloss der Bundestag dann also eine Resolution, die die Abgeordneten CDU, CSU, SPD und FDP und Bündnis 90 Die Grünen eingebracht hatten. Ohne parlamentarische Beratung und ohne Gegenstimmen, bei 3 Enthaltungen, wurde sie beschlossen. Die Abgeordneten hatten sich davon trotz massiver Einschüchterungen, auch Drohungen soll es gegeben haben, mit Sanktionen, Protesten der chinesischen Regierung nicht abbringen lassen. Was steht denn da drin in der Resolution?
Also erst einmal würde man sich das wünschen, dass die heutigen Abgeordneten wieder ihr Rückgrat finden würden und ganz schlicht und ergreifend ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich wären und nicht irgendwelchen Lobbyisten. Also, Mit der Bundestagsentschließung, das war übrigens die Nummer 13-4445 für diejenigen, die das nachforschen wollen. Und das war am 23.04.1996, ich habe das gerade rausgeholt hier, verurteilt die Bundesrepublik die chinesische Zuwanderungspolitik in Tibet, weil dadurch die tibetische Identität zerstört wird, was nichts anderes als ein Völkermord ist. Ich spreche hier aus dem Duktus des Deutschen Bundestages von 96, wenn ich diese Begriffe hier nutze. Ich fasse hier mal ein paar Auszüge aus dem Dokument des Deutschen Bundestages zusammen. Hier sieht man zum Beispiel, der Deutsche Bundestag verurteilt demnach im Hinblick auf die ethnische Zerstörung Tibets, dass der Tibet sich in der gesamten Geschichte eine eigene ethnische, kulturelle und religiöse Identität bewahrt hatte. Und jetzt muss man mal fragen, ich denke mal, das gibt es heute auch oder gab es heute auch. Dann, der Deutsche Bundestag verurteilt hier explizit die Politik der chinesischen Behörden, die im Ergebnis gerade auch in Bezug auf Tibet zur Zerstörung der Identität führt. Und zwar insbesondere mittels Ansiedlung und Zuwanderung von Chinesen in großer Zahl. Der Bundestag fordert also die Bundesregierung auf, wörtlich, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass die chinesische Regierung jede Politik einstellt, welche die Zerstörung der tibetischen Kultur zur Folge haben kann, wie zum Beispiel die planmäßige Ansiedlung von Chinesen in großer Zahl, um die tibetische Bevölkerung zurückzudrängen. Das wird immer wieder genannt. Man nennt es also Völkermord.
Ja, das hast du jetzt schon mehr als einmal ganz deutlich gesagt. Und ich finde es erstaunlich, wie sich die deutschen Politiker noch vor wenigen Jahren im Vergleich vehement für die Erhaltung ethnischer und kultureller Identität einsetzen konnten. Es war ihnen offenbar noch gestattet. Damals war man auch der Meinung, dass eben nochmal die massenhafte Zuwanderung von Fremden eingeordnet werden kann in der Kategorie Völkermord. Die Benachteiligung von Einheimischen war nach Ansicht der Politik damals ein unhaltbarer Zustand, der beseitigt werden sollte. Und Kultur sowie auch Religion sollten erhalten bleiben. Und heute?
Ja, heute wird der Weihnachtsbaum abgebaut und es werden andere ethnische Gruppierungen oder deren Monstranzen aufgehängt. Naja. Für Tibet setzte man sich seinerzeit damals noch ein. Wenn man das heute mal vergleicht, da kann man sagen, das eigene Volk ist nur wenige Jahre später völlig egal und die Auslöschung wird sogar noch gezielt gefördert. Dieses Paradoxon ist für jedermann recherchierbar. Und wir sehen im Rahmen des linksextremistischen Blocks sogar im Kanzleramt selbst, dass die Vielfalt der verschiedenen Völker und Ethnien längst der uniformierten Einfalt gewichen ist. Das können wir feststellen. Es zählt nur noch das Primat des Kollektivismus, welcher die Individualität und die Freiheit zur Auslebung der eigenen Kultur regelrecht zerstört. Also ich sehe hier sehr wohl eine Agenda, wie du sie 2015 in deinem legendären Aufsatz auch schon beschrieben hattest. Kriege laufen heute einfach subtiler ab als 1950.
Mhm. Wer sich interessiert für den Aufsatz, den findet ihr im Netz, den findet ihr auch auf meiner Homepage. Der heißt Einwanderungschaos in einem Wort, Doppelpunkt, was ist der Plan? Fragezeichen. Genau. Ja, ich danke dir für dieses spannende Thema, was man so überhaupt nicht drauf hat. Andreas, wundert es dich dann, da gibt es jetzt Wahlumfragen zur Landtagswahl in Sachsen beispielsweise, die findet am 1. September statt und INSA hat eine dieser Wahlumfragen gemacht mit dem Ergebnis, dass die Ampel nur noch bei 13% steht und das Bündnis Sarah Wagenknecht mittlerweile so stark ist wie SPD und Grüne zusammen und die AfD stärkste Partei.
Also mich wundert das Ganze natürlich überhaupt nicht, aber ich habe eine Befürchtung, dass man jetzt irgendwann immer mehr in die Problematik kommt, dass das bestehende Establishment, die sich selbst Elite nennen, merken, dass sie weiterhin auch mit unseriösen und auch mit illegalen Mitteln arbeiten könnten. Und genauso illegal, wie man momentan den Krieg inszeniert mit Waffenlieferungen und so weiter, haben wir eventuell ein Problem, dass man irgendwann den Verteidigungsfall ausruft. Das könnte die letzte Möglichkeit sein, sein für das bestehende System, um irgendwie zu überleben. Denn wenn der Verteidigungsfall ausgerufen wird, dann sagt das Grundgesetz, gibt es keine Bundestagswahlen mehr. Und zwar so lange, bis dieser Verteidigungsfall wieder zurückgenommen wird.
Das hatte doch entweder Tichy oder Maaßen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, bei dem Kongress auch gesagt, dass die Partei, die Grünen und die Ampel, auch Frau Faeser war da, glaube ich, mit gemeint, eine Politik betreiben, als ob sie noch 100 Jahre regieren könnten.
Ja, ja, man merkt also im Prinzip die komplette Abgehobenheit, die Hybris, also die Überheblichkeit dieser Politiker, die offenbar jeglichen Bezug nicht nur intellektuell, sondern auch geistig verloren haben.
Ja, und währenddessen versucht Christian Lindner als Finanzminister des Landes Deutschland, diese Geburteneinbrüche, die sich selbst reduzierende Zahl von Menschen im Land ein bisschen zu egalisieren, indem er ausländische Fachkräfte ins Land locken möchte und ihnen einen Steuerrabatt gewähren will. Er sagte bei einer Veranstaltung der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung in Berlin wörtlich: Warum nicht eine auf einige Jahre befristete, reduzierte Steuerlast für diejenigen, die einen Arbeitsplatz in Deutschland aufnehmen? Deutschland, so sagt er weiter, sei bislang vielleicht attraktiv für die Einwanderung in den Sozialstaat, aber nicht in den Arbeitsmarkt. Also ich meine, das ist ja schon mal eine gewagte Aussage.
Ja, gut, das ist eine gewagte Aussage. Wenn er vor der Hayek-Stiftung spricht, muss er so reden. Und ich kann mir vorstellen, dass man ihn mit wirklich Missmut da beobachtet hat, als er sprach. Denn das, was er an Freiheit immer proklamiert hatte als freier Liberaler, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was er jetzt in seinen sozialistischen Ausführungen macht. Also das kann natürlich schon sein, dass das in diese Richtung geht. Aber allein die Tatsache, dass er jetzt sagt, wir holen jetzt Arbeiter ran und locken sie mit günstigeren Steuersätzen, während die Einheimischen hier die hohen Steuersätze zahlen. Das heißt, da kommt ein neuer rein und der zahlt weniger Steuern als derjenige, der hier über Jahrzehnte das Gesamte aufgebaut hat. Und das treibt ja immer noch mehr Menschen aus dem eigenen Land, wenn das eigene Volk so verachtet wird dabei. Und das ist ja der Punkt. Wenn je mehr Urbevölkerung auswandert und je mehr Fremdbevölkerung reinkommt, desto mehr wird die Migrationsagenda dann eben halt ein Erfolg genau dieser dunklen Energie.
Ja, und er hat aber offen gelassen, der gute Herr Lindner, inwieweit ein solcher Rabatt bereits Teil des sogenannten Dynamisierungspakets für die Wirtschaft sein könnte, das ja die Ampelkoalitionäre bis Sommer ausarbeiten wollen. Derzeit werde an den Details gearbeitet, hieß es im Bundesfinanzministerium. Man überprüfe die Übertragbarkeit von Modellen anderer Länder auf Deutschland.
Ja, also der Staat macht ein Dynamisierungspaket. Ich weiß nicht, ob jemand mal irgendwann mal geguckt hat, wie man Unternehmer eigentlich. Max Weber, der Soziologe, hat den Unternehmer ja mal beschrieben als jemand, der neue Gebiete erobert, annektiert, der nämlich genau dynamisch denkt. Aber das wird jetzt quasi vom Staat vorgegeben, also letztendlich von Administratoren, die gar keinen Mehrwert schaffen, sondern lediglich den Mehrwert, den andere Produktive geschaffen haben, verbrauchen. Ob sinnvoll oder weniger sinnvoll, das will dahingestellt, denn auch Administration auf staatlicher Ebene ist an bestimmten Stellen sinnvoll, aber hier wird wirklich komplett das Ganze ins Gegenteil verkehrt. Das ist eben halt genau dieser sozialistische Anspruch, dieser planwirtschaftliche Anspruch, und jetzt planen wir die Dynamisierung. Das heißt nach dem Motto, jetzt sind wir alle fröhlich, man kann das diktieren und jetzt sind wir alle fröhlich und dann fangen alle an zu lachen. Was glaubt man eigentlich, wie man mit den Menschen umgehen kann?
Wie würdest du das denn einordnen, dass Herr Lindner seine Forderung wiederholt hat, den Solidaritätszuschlag völlig abzuschaffen? Denn er sagt, er muss seit 2020 außer von gut verdienenden Arbeitnehmern auch von vielen Unternehmern und Anlegern weiterhin gezahlt werden. Und 34 Jahre nach der deutschen Einheit sei das Ganze eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit.
Ja, gut, okay. Also wir haben immer noch die Sektsteuer. Und die Sektsteuer ist im Rahmen des Ersten Weltkrieges gehoben worden. Und zwar vor 1914, um damit die kaiserliche Flotte militärisch aufzurüsten. Die kaiserliche Flotte ist mittlerweile schon 3 oder 4 Mal untergegangen. Aber die Sektsteuer gibt es noch immer. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also nein, ich denke mal, er will den Solidaritätszuschlag deshalb in Erwägung ziehen, abzuschaffen, weil er weiß, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Ding sowieso als rechtswidrig angesehen hat. Die Aussagen sind ganz deutlich und ich habe das Gefühl, er muss bald abgeschafft werden, nämlich per Gesetzesentschluss, per Gerichtsentschluss des Bundesverfassungsgerichtes, und dann nutze das lieber für ein Wahlkampfthema.
Jo, und währenddessen wird bekannt, dass dein Lieblingssuperminister und Vizekanzler Habeck zig Millionen raushaut für Werbekampagnen, damit die Menschen doch nun endlich begreifen, wie toll seine Energiesparwende-Klimapolitik ist. Und seit Jahren schaltet er diese Kampagnen. Das meldet hier, und da gibt es nämlich auch Zahlen, News, also das Nachrichtenportal von Julian Reichelt. Und hier heißt es, also werden die verschiedenen Kampagnen genannt, der Winter kommt, Energie ist knapp und teuer, es hilft zu sparen. Oder reduzieren wir unsere Duschzeit auf höchstens 5 Minuten? Das war auch eine große Kampagne, die das Land heimgesucht hat. Senken wir die Wassertemperaturen etwas? Sparen wir nicht nur warm Wasser, sondern auch Energie? Und Habeck selber hatte ja höchstpersönlich für den Erwerb eines energiesparenden Duschkopfs geworben, während ja Waschlappenkretsche, ich weiß nicht, ob der dann schon einen Werbevertrag mit irgendeinem Waschlappenhersteller bekommen hat.
Also ich würde mich nicht wundern, wir hatten ja damals die Möllemann-Affäre, da ging es dann eben halt um irgendwelche Chips, die man in diesen Einkaufswagen reinstecken kann. Da gibt es ja immer wieder Verträge, die genutzt werden. Aber das ist ja, gehört ja zur normalen Situation der Korruption und der Schmiererei, die ja nun letztendlich in der gesamten Politik, das ist kein Geheimnis mehr, eher der Standard ist als die Ausnahme.
Ja, und wenn wir uns das noch weiter anschauen oder die Zahlen jetzt mal nennen wollen, alleine für die Energiewechselkampagne wurden demnach bis jetzt 64,3 Millionen Euro verausgabt. Das musste die Bundesregierung bestätigen, nachdem AfD-Bundestagsabgeordneter Sebastian Münzenmeier eine schriftliche Anfrage gestellt hatte. Ja, und bis Ende 2025 rechnet man mit fast 100 Millionen, wenn das jetzt so weitergeht. Und während diese Kampagnen gelaufen sind, Andreas, wurden im selben Zeitraum die letzten 3 Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim. Und das Ministerium von Habeck hat eine Verlängerung der Laufzeit ja strikt abgelehnt und wollte den Bürgern, so schreibt das News hier, durch die Werbemaßnahmen klarmachen, der Ausbau der erneuerbaren Energien werde Abhilfe zur Energieknappheit schaffen. Das Ministerium von Habeck rief auch die Industrie immer wieder dazu auf, Energie zu sparen. Mit der Konsequenz, dass kaum noch einer im Land.
Ja, es ist wirklich so, dass diese... Es ist doch ganz schwer zu kommentieren. Also hier handelt es sich ja um einen groß angelegten Betrug an das Volk. Andere Länder machen einfach weiter mit ihrer Situation, mit ihrem Ausbau von Kohlekraftwerken. Wir sehen alleine, was in China alleine gebaut wird an Kraftwerken. Und Deutschland ist in diesem einseitigen Suizid, ökonomischen Suizid verhaftet. Und das Ganze wird dann noch beworben von den suizidalen Führern. Und das ist ja wirklich die Absurdität in Tüten. Und man wundert sich, warum diese Dinge nicht in irgendeiner Form justiziabel sind. Und ich frage mich, wann beginnt dann irgendetwas, Hochverrat, Volksverrat, was auch immer. Juristen werden wissen, wie man so etwas nennt, aber es traut sich keiner mehr, weil nämlich die Rechtsstaatlichkeit längst hinter uns liegt und mittlerweile die Willkür des Feudalismus tobt.
Man kann immer nur wiederholen, bei all dem, was wir hier so besprechen im Laufe der letzten Jahre, Augen auf, man sieht doch, was mit diesem Land derzeit passiert. Und vielleicht warten immer noch einige darauf, dass durch irgendwen, durch irgendetwas diese Regierung gestürzt wird. Andreas, nur der Schaden, der in den letzten gut zweieinviertel Jahren entstanden ist, der ist doch schon überhaupt nicht mehr reparabel.
Nein, der ist nicht reparabel, aber man muss ganz klar sagen, der war auch vorher schon nicht mehr reparabel. Der ist schon seit mindestens 30, 40 Jahren nicht mehr reparabel. Es geht nur darum, wie kann man dieses bestehende System eindampfen in einer möglichst ruhigen, unaggressiven Art und gleichzeitig ein neues System dagegen aufzubauen. Das wäre vor 30 Jahren wesentlich einfacher möglich. Und je länger wir warten, desto größer wird der Aufschlag und desto größer werden die Schreie, die dann kommen, wenn es heißt nach dem Motto, um Himmels Willen, das hat doch keiner ahnen können, was da kommt. Sie wissen es schon seit langem und zwar ehrlich gesagt schon seit über 60 Jahren. Und das ist genau der Punkt. Und die Politiker denken aber nur von einer Legislaturperiode in die andere. Das ist der Unterschied zu den alten Naturvölkern. Wenn man sich mit denen unterhält, beispielsweise bei den sogenannten Indianern, wie man sie früher genannt hatte, die haben dann in den Kreisen zusammengesessen, auch die alten Germanen. Und wenn die dann zum Beispiel gesagt haben, wir machen jetzt eine politische Entscheidung, dann wurde diskutiert im Ältestenrat, ob diese Entscheidung innerhalb der nächsten 5 Generationen irgendeinen von diesen Nächsten aus der 5. Generation noch einen Schaden zufügen könnten. Das ist Nachhaltigkeit. Heute völlig undenkbar.
Es gibt ja kaum noch Kinder. Da muss man auch nicht an die Zukunft denken. Das hat Erich Fromm ja damals in seinem Buch Haben und Sein beschrieben. Und das war für mich sehr eindrücklich. Er hat dann einige Punkte genannt und gesagt, das ist keine Gesellschaft mehr des Lebens, sondern des Sterbens geworden. Und hier, ihr Lieben, setzen eben genau die Schöpfungsgesetze ein, die man kennen sollte. Wir selber, jeder Einzelne, entscheidet sich dafür, ob er zur Gesellschaft des Lebens oder des Sterbens gehören will. Und zwar, indem er persönlich sich selbst anders hinstellt, anders einstellt, anders lebt, andere Entscheidungen trifft.
Ja, und da liegt genau die Ursache. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir haben es allein in der Hand. Wir brauchen nicht nur versuchen, andere Menschen zu überzeugen, uns zu folgen. Wir müssen vor allem selbst ein Zeichen setzen, ein Licht in die Dunkelheit bringen und damit ein morphogenetisches Feld aufzubauen. Nochmal, wenn ihr zum Beispiel Christopher Vasey gehört habt in unserem großartigen Kongress letzte Woche, den kann man sich 5-mal anhören. Man kann ja so unglaublich viel lernen, man wird klug daraus, wenn man weiß, wie Gedankenformen konkret sich aufbauen und wie man mit diesen Gedankenformen nach der Anziehung der Gleichart, das ist eins der Gesetze der Natur, andere gleichartige Gedanken von anderen Menschen irgendwo auf der Welt in Verbindung bringt und dann eine Gedankenzentrale anfängt, sich in einer Eigendynamik zu verstärken und auf die ursprünglichen Denker dann verstärkt zurückkommt und dadurch das morphogenetische Feld anschwillt in einer Form, wie wir es uns kaum vorstellen können, dann bekommen wir eine Ahnung, wie viel wir ganz alleine machen können, selbst wenn wir still in einem Kämmerchen wären.
Ja, und das heißt auch nicht, dass jeder übrigens auswandern muss, nee. Weil es gibt nicht wirklich viele Ecken auf dieser Erde, wo die Welt komplett in Ordnung ist. Also bei uns auch nicht. Hier gibt es auch Herausforderungen, wie für alle Menschen in allen Ländern. Aber man kann, wie du es eben sagst, man kann ganz anders, man kann sich selbst verändern und verbessern und schafft damit unglaublich viel Wirkung. Zum Beispiel, man kann sich um die Kinder im eigenen Umfeld kümmern, sich mal mit dem beschäftigen, ihnen mal zuhören, etwas unternehmen, ob es die eigenen sind oder die Kinder der Schwester oder des Bruders oder die Enkelkinder, Nachbarn. Zeit schenken, Zeit widmen, vielleicht im Garten gemeinsam was machen, die Kinder in die Natur führen, ihnen etwas erklären. Da kann man in seinem eigenen Umfeld schon unendlich viel tun.
Ja, das glaube ich auch. Und dabei auch keine Unterschiede machen bei den verschiedenen Kindern. Dabei werden auch viele, die hier emigriert sind und die aus anderen Kulturen kommen, mittlerweile auch auf der Suche sind nach einer wirklich lichten Welt. Und wenn ich sehe, wenn die AfD beispielsweise, wenn man sich die Wählerstrukturen mal ansieht, wie viele davon Einwanderer sind, die vor vielen Jahren schon gekommen sind, Leistungsträger, Gastarbeiter aus den 60er, 70er Jahren, das war in unserer Kindheit so, als die kamen, Italiener und Griechen und so weiter und so fort. Und auch da gab es Vorbehalte bei den Menschen am Anfang, bei den Ureinwohnern, wo man sagte, oh, 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 da kommen jetzt viele Fremde. Aber das hat sich alles geändert. Und mittlerweile haben wir eben halt bei diesen Menschen, die längst angepasst sind, weil sie natürlich auch sehr stark europäisch geprägt waren natürlich, haben wir mittlerweile so viel Übereinstimmung. Und dort finden wir die größten deutschen Patrioten. Bei türkischen Gemüsehändlern zum Beispiel habe ich das gesehen.
Habe ich auch schon gesehen. Ja, ihr Lieben, wir kommen mal zur nächsten Meldung. Da geht es um den Umbau in der Landwirtschaft. Wir haben heute eine Meldung eingestellt, dass die Bauern jetzt tatsächlich anfangen, auf ihren Feldern, die sie früher bewirtschaftet haben, Solarparks anzulegen. Da bekommen sie mehr Geld raus und sie sagen, ja, das gehört jetzt hier in der heutigen Zeit dazu. Das sind dann die Flächen, wo nichts mehr angebaut werden kann. Mal abgesehen davon, dass es noch andere Flächen gibt, die stillgelegt werden müssen und den Bauern und Landwirten es so schwer wie möglich gemacht wird, überhaupt noch was anzubauen, was Sinn macht und für die Menschen gut ist. Wir haben heute auch etwas Spannendes eingestellt. Ein ehemaliger, sehr berühmter Sternekoch, der hat ein Buch geschrieben und hat gesagt, die Bauern können heute gar nicht mehr das anbauen, was wir zum Beispiel in unserer Edelküche benötigen an wirklich gutem Gemüse. Da bestätigen natürlich auch Ausnahmen die Regel. Aber wir sehen, es geht immer mehr in Richtung keine bewirtschafteten Felder mehr. Und jetzt gibt es hier eine Meldung. Also letzte Woche hat eine Meldung die Runde gemacht. Die hat die Krone, die österreichische Mainstream-Zeitung Krone veröffentlicht. 63% der Menschen würden auch im Labor gezüchtetes Kunstfleisch essen. Also in Österreich war die Umfrage. Dann gab es massive Kritik an dieser Umfrage. Der Bauernbund hat auf Industrienähe der Umfrage hingewiesen. Und dann hat die Kronenzeitung, die ja ganz groß darüber berichtet hatte, relativ schnell relativiert und hat geschrieben, doch ein kurzer Blick in unser Forum lässt eine andere Tendenz erahnen. Die Echtheit dieser Studie wird vehement angezweifelt. Schließlich kennen unsere Leser keinen, der das synthetische Fleisch verzehren würde. Also man hat offenbar, Andreas, schon mal versucht, den ersten Schritt für ein Brainwashing der Menschen vorzunehmen, indem man gesagt hat, wenn ihr dagegen seid, dann seid ihr in der Minderheit.
Ja, aber ich möchte das mal relativieren, aus einer anderen Seite nochmal betrachten. Jeff Bezos wird gehandelt, ich sage mal, mit 100 Milliarden. Wahrscheinlich hat er 200 Milliarden. Gehen wir von 100 Milliarden aus. 100 Milliarden sind 100.000 Millionen. Also stellen wir uns vor, ein deutscher Bürger hätte beispielsweise 100.000 Euro Gesamtvermögen und er würde jetzt 60 Euro ausgeben für dieses Ding, nämlich für diesen Bereich. 60 Euro von 100.000, die ich habe. Dann entspricht das dem Verhältnis, wenn Jeff Bezos 100 Milliarden hat und gibt 60 Millionen aus. Ich wundere mich über die kleine Summe, die Bezos dort investiert. Offenbar ist man sich nicht so sicher, sondern man setzt hier auf Risiko und sagt, okay, ich setze einen kleinen Teil meines Geldes dort rein, diversifiziere, baue dann ein Popanz auf, indem ich dann eine Geschichte erfinde, wie wichtig das ist und hoffe, dass es dann nach oben kommt und aus diesen 60 Millionen, aus diesem kleinsten mickrigen Anteil seines Gesamtvermögens plötzlich eine gigantische Milliardengeschichte entwickeln kann. Es ist sehr ernst zu nehmen, aber wir müssen die Verhältnismäßigkeit auch sehen.
Ja, ich will das noch mal ein bisschen vertiefen, weil ich den Bezos noch gar nicht genannt hatte. Es gibt ja, also das war die Überschrift, die du hier gesehen hast, sorry. Andreas, die hast du aufgegriffen. Amazon-Milliardär Jeff Bezos investiert 60 Millionen in Kunstfleisch. Genau, also das hast du gerade erläutert, dass das ja relativ wenige sind im Vergleich. Es gibt andere Milliardäre, Sergey Brin oder Leonardo DiCaprio. Ich glaube auch nicht, dass der Milliardär ist, aber das steht hier in dem Artikel von TKP. Aber auch Venturefonds oder auch Lobbying Kaiser werden hier genannt oder eben auch Jeff Bezos. Die haben wohl sich dem Krieg gegen Lebensmittel angeschlossen und einiges Geld da in Fleischimitate und deren Entwicklung gepumpt. Und wer noch? Wer fehlt hier noch in der Liste? Bill Gates. Genau, der hat ja auch auf dem WEF gerade wieder im Rennen um die Ersetzung von bauernerzeugtem Fleisch durch in Massenfabriken hergestellte synthetische Lebensmittel den Vorrang gegeben. Die Landwirte sollen, das ist der Plan, aus der Lebensmittelversorgung Stück für Stück herausgedrängt werden. Fleischprodukte, Milchprodukte dagegen im Labor gezüchtet werden und vielleicht dann auch mit Produkten auf Insektenbasis wird das alles ersetzt, Andreas. Die Frage ist ja, wird die Menschheit das annehmen oder wird es wie bei den E-Autos, wo sich ja auch zunehmend zeigt, dass das ein ordentlicher Schuss in den Ofen ist, werden sich die Menschen davon abwenden?
Naja, das wird sich zeigen. Wir sehen auf jeden Fall, dass die üblichen Verdächtigen, wie Bezos beispielsweise und Bill Gates, und dann werden noch solche Figuren reingebaut wie Leonardo DiCaprio, der niemals ein Milliardär ist. Wie will man das schaffen als Schauspieler? Völlig undenkbar. Aber wir arbeiten hier mit Größenordnungen, die der normale Bürger nicht mehr fassen kann. Wenn einer sagt, einer hat 50 Milliarden und ein anderer hat 50 Millionen, dann ist das für den Normalbürger einfach extrem viel und er hat die Verhältnismäßigkeit zu diesen Summen verloren. Einer mit 50 Millionen ist gegenüber einem mit 50 Milliarden ausgestatteten Milliardär ein armer Schlucker. Das ist wirklich der Blinddarm der Gesellschaft. So muss man das sehen in dieser Größensituation. Aber man baut sich hier eine kleine Geschichte auf und bringt seine Allokation seiner Gelder dort in einen Bereich rein. Und wenn es dann klappt, kommt ganz viel Geld dabei raus und wenn es nicht klappt, dann ist es halt verloren, aber es ist nicht viel, diese 60 Millionen. Also für mich ist das so ein ganz klassisches Beispiel, dass es nicht darum geht, Menschen zu helfen oder die Ernährung umzustellen oder irgendwelche sonstigen tollen, die altruistischen Taten zu vollbringen, sondern es geht hier darum, Geld zu machen, schlicht und ergreifend einen Markt aufzubauen.
Selbsternannte Philanthropen. Ja. Aber Altruisten, das klingt auch gut. Aber die Begriffe werden so missbraucht dadurch. Also, das Ziel ist auf jeden Fall, in alternative Proteine zu investieren, weil sie erfolgreich sein müssen. Also, wir werden uns auf einigen Wahlkampf oder Werbekampf einstellen können, wenn die das Zeug erstmal so richtig auf dem Markt haben. Das geht ja schon los. Und sie sollen weniger kosten als Fleisch. Damit soll der Mensch überzeugt werden. Sie sollen geschmacklich besser sein. Nebenwirkungen werden mit Sicherheit nicht erforscht. Und hier heißt es noch in dem Artikel, die Ausgaben werden Forschungszentren an Universitäten unterstützen, die daran arbeiten, den Geschmack, die Beschaffenheit, den Nährwert von synthetischem Fleisch zu verbessern, die Herstellungskosten zu senken. Das Ganze findet man bei Bloomberg News. Und der Vorstoß der Organisation zur Entwicklung und Förderung von synthetischem Fleisch sei ein notwendiges Projekt, da die Treibhausgasemissionen, die der Landwirtschaft und insbesondere der Viehzucht zuzuschreiben sind, eine wichtige Rolle beim Klimawandel spielen.
Ja, der letzte Unsinn mit dem Treibhaus und den Tieren, das muss natürlich immer noch hinterhergebacken kommen, dass man das nochmal nachdieselt. Und am Strich gesehen sehe ich hier den Plan, Menschenfutter herzustellen, ähnlich wie Tierfutter. Und wir wissen, in Tierfutter bei diesen großen Massenherstellern, da werden Suchtstoffe mit beigemischt, so wie man Glutamat oder sonstige Dinge eben mit reinbringt, die als Geschmacksverstärker gelten. Und dann haben die Menschen irgendwann die normalen Geschmacksnerven mit den natürlichen Produkten dann irgendwann so abgebaut, dass sie eben nur noch dieses chemiebehandelte Kunstzeug irgendwann fressen. Und genau das ist das, worauf es hinauslaufen soll.
Also wieder ein Intelligenztest, genau, der auf die Menschen zukommt. Wir haben schon so viele bestehen müssen in den letzten Jahren. Ob Spritze oder nicht, ob Angst oder nicht, ob Maßnahmen gut finden oder nicht und so weiter. Und jetzt kommen natürlich, ja, das E-Auto war auch ein Intelligenztest, muss ich leider so sagen. Außer man hat so einen kleinen Flitzer da in der Stadt mit einer eigenen Ladesäule, da kennen wir ein paar Leute. Das scheint ganz gut zu gehen, aber sobald man sich auf Strecke legt, geht es gar nicht mehr. Und deswegen ist auch das E-Auto ein Schuss in den Ofen geworden. Wir haben neulich berichtet über die Autovermietung Sixt, die schwere Gewinneinbrüche hat wegen der Vielzahl der E-Autos und auch beim Autovermieter Hertz gibt es nach einer misslungenen Zukunftswette auf Elektrofahrzeuge einen Chefwechsel. Die Führung des Unternehmens soll ausgetauscht werden. Zum 1. April ist kein Scherz. Der bisherige Chef Steffen Scher ist schon zurückgetreten, teilt Hertz mit. Und das waren 100.000 Tesla-Fahrzeuge, die Hertz im Herbst 2021 angekündigt hatte zu kaufen. Und da war eben dieser Herr Scher vor gut 2 Jahren auf dem Chefposten. Der hat dann noch einen draufgesetzt. Zusätzlich sollten weitere 175.000 Elektroautos bei General Motors und 65.000 bei Polestar bestellt werden. Ja, und Anfang diesen Jahres, so eine Meldung, hat Hertz den Rückwärtsgang eingelegt. Ein Drittel der weltweiten Elektroautoflotte wird verkauft und der Erlös zum Teil in den Kauf von Verbrennern investiert. Ja, jetzt ist der CEO zurückgetreten, der hat das Unternehmen schon halb ruiniert, Andreas. Aber wenn man E-Autos Gebrauchte verkaufen will, das wird ziemlich eng.
Ja, das ist genau, habe ich auch sofort gedacht gerade eben, wenn ich weiß, wie groß die Halden sind von Autos, von diesen gebrauchten Elektroautos, die sich da wirklich die Beine in den Bauch stehen und dramatische Abschläge zu verzeichnen haben. Also jeder, der noch so viel Geld vom Staat bekommen hat als Unterstützung für so eine für ein Elektrofahrzeug, der hat wirklich sowas von daneben gegriffen und so viel Geld im Prinzip verbrannt, außer vielleicht diejenigen, die diese Leasingverträge hatten. Aber ich kenne nur Leute, die sagen, ganz schnell wieder raus, zumindest die Leute, die viel Strecke fahren müssen.
Ja, es hatte hier das Portal Agrar heute, die haben einen Artikel veröffentlicht gehabt mit der Überschrift, gebrauchte E-Autos sind unverkäuflich, 3 Gründe sind entscheidend. Und da machen Sie mal hier ein Beispiel klar. Ein durchschnittliches Batterieauto kostet ungefähr neu 43.600 Euro. Nach 3 Jahren mit 60.000 Kilometer Laufleistung circa bekommt man noch 18.800 Euro. Damit hat man 57% ans Bein gebunden. Und es heißt hier, eine Änderung sei nicht in Sicht. Junge, gebrauchte BEVs, also diese Elektrofahrzeuge, stehen im Handel wie Blei. Die Standzeiten steigen, Restwerte sind im freien Fall. So das Fazit der Branchenexperten von Berillis.
Ja, das ist doch ganz logisch. Man hat doch überhaupt keine Erfahrung, wie lange die Batterien wirklich halten, wie ganz nachhaltig das Ganze überhaupt ist. Also wir wissen ja viel zu wenig darüber. Und die Kisten haben natürlich auch gerade, was diese Nachladungsmöglichkeiten anbelangt, also die Flexibilität, die Freiheit. Ich kann zum Beispiel in ein solches Auto keinen Benzinkanister reinpacken, um dann mal nachzufüllen, wenn mal was ist, zum Beispiel in einem Stau oder so etwas. Das geht alles nicht. So was wollen die Leute einfach nicht. Die brauchen zuverlässige, nachhaltige Autos. Punkt.
Ja, und wenn man gebrauchte E-Autos kaufen will, die sind auch teuer gewesen. Im November 2023 wurden gebrauchte E-Autos im Schnitt für rund 38.000 Euro auf der Plattform mobile.de angeboten. Das sind 10.000 Euro mehr, als für gebrauchte Diesel oder Benziner durchschnittlich verlangt wurde. Das hat die Tagesschau berichtet. Und den meisten potenziellen Käufern sind diese Preise einfach viel zu hoch. Sie wollen nach einer Marktanalyse von mobile.de im Durchschnitt rund 14.000 Euro weniger ausgeben. Da passt einfach Angebot und Nachfrage nicht mehr zusammen. Während ja bei Verbrennern der Abstand zwischen dem, was die Autos kosten und dem, was die Händler verlangen, mit etwa 8.500 Euro deutlich geringer ist. Und ein mobile.de-Sprecher, Nils Möller heißt der, der hat gesagt, wir gehen davon aus, dass die Preise sich im laufenden Jahr weiter reduzieren müssten, um den Konsumentenerwartungen wieder zu entsprechen.
Ja, es ist noch zu viel Unwissen im Spiel, genau wie die Diskussion, gibt es eigentlich ein magnetisches Feld, was sich auf die Gesundheit der fahrenden Personen überhaupt auswirkt? Wie weit sind diese Fahrzeuge abgeschirmt davor? Auch diese Diskussionen kommen immer mehr drauf, dass einige sagen, sie bekommen Kopfschmerzen, ihnen geht es nicht gut. Ich kann das nicht beurteilen, aber natürlich sind da elektromagnetische Felder, das ist doch ganz logisch, 1 und 1 bleibt immer noch 2. Aber das sind all diese Dinge, wenn man eine alte, bewährte Technik per Gewalt abdreht und dann einfach auf eine neue Technik sieht, obwohl jeder weiß, wie die Drahtzieher das Ganze inszeniert haben. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen beim Podcast, wie Chinesen sich in deutsche Unternehmen beteiligt haben, um dann im Prinzip die Verbrennerindustrie nämlich abzuschalten, um dann auf Elektro umzuschalten, wo die Chinesen weitaus mehr Vorsprung haben. Und das ist doch die Logik, die dahinter steht. Hätten die Chinesen angefangen, jetzt Verbrennermotoren zu entwickeln, dann hätten sie diese hunderte über 100 Jahre lange Technik, den Vorsprung, den Entwicklungsvorsprung von Deutschland zum Beispiel, niemals aufholen können. Aber hier haben sie ihn quasi wettgemacht durch die Abschaffung des Verbrennungsmotors. Ist alles so durchsichtig.
Ja, und während wir jetzt gleich Schluss machen, hier hat Herr Habeck die Energiekrise in Deutschland für beendet erklärt. Das haben wir gerade eingestellt. Deutschland werde die gesetzten Klimaschutzziele mit Sicherheit einhalten können, hat der Minister versprochen. Das komme mit großer Geschwindigkeit voran, ihr Lieben. Ja, so sieht das aus, wenn man eine so tolle Regierung, einen so wunderbaren Superminister hat. Bleibt einfach in der Ruhe. Es hat eh keinen Sinn. Wir haben schon so viel durchgestanden hier. Das werden wir auch noch schaffen. In dem Sinne, wir hören uns zum Abendgebet wieder. Ich danke dir wieder für deine hochinteressanten Ausführungen, Herr Popp.
Sehr gerne. Jetzt kommt der berühmte Kaffee und dann geht's in den Tag. Munter hinein.